Im Prinzip sind wir auch schon mitten im Thema, wenn man so will, wie das so mit den absoluten Sicherheiten ist. Und wir gehen mal rein, wenn ihr mir mal die Folien anmacht. Ich freue mich, hier zu sein. Wir haben gestern eine tolle Zeit miteinander gehabt. Ich empfand das auch so. Wirklich ein sehr, sehr guter Austausch, weil wir stehen als Gemeinde und als Gemeinden wirklich in einer ganz schwierigen Phase im Moment. Das ist ein echtes Problem. Also wenn tatsächlich die Impfpflicht käme, dann wird uns das vor große Herausforderungen stellen. Aber darüber haben wir gestern verhandelt. Nein, die haben wir gestern gehabt. Ja, die ist gut. Super. Ja, ich hatte der Technik alle drei Folien, die drankommen, schon mal vorab gegeben. Also, ich fand das sehr konstruktiv und sehr, sehr gut und wünsche euch und auch eurer Leitung, der ihr das Vertrauen ausgesprochen habt, von ganzem Herzen viel Weisheit und Gottes Segen. Und ich glaube, ihr seid wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Nun schauen wir uns mal einige Verse an aus Matthäus 7. Matthäus 7, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus 7, die Verse 1 bis 6. Schauen wir uns die Verse mal miteinander an. Da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem eigenen Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Also ich glaube, es gibt kaum Verse, die oftmals so missverstanden worden sind wie diese. Warum das so ist, möchte ich jetzt mal zeigen und nehme uns jetzt mal ein wenig mit auf eine Reise. So, zunächst mal, was ist hier eigentlich mit Richten gemeint? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist ja mal eine hochinteressante Frage. Denn an vielen anderen Stellen spricht die Bibel ja tatsächlich davon, dass wir Dinge beurteilen sollen, dass wir Dinge geistlich einordnen sollen, dass es tatsächlich ein richtig und ein falsch gibt. Und das erleben wir jetzt auch in dieser Diskussion. Was ist richtig und was ist falsch? Und vor allen Dingen, mit welcher Vehemenz diejenigen, die sozusagen das Richtige sehen, gewissermaßen die Wahrheit, neben der es keine andere Wahrheit gibt und geben kann, sich gegenüber denen verhalten, die genau diese Wahrheit so nicht haben. Spannende Geschichte. Weil das Interessante ist nämlich, dass die anderen auch die Wahrheit haben. So, und das ist das Problem, dann geht's los. Der hat die Wahrheit, der hat die Wahrheit. So, was ist jetzt die Wahrheit? Und ganz schnell ist dann der ein oder andere, also wenn es ganz dumm läuft, vom Teufel, das gibt's auch, dann ist man halt so vom Teufel oder zumindestens im, sagen wir mal, antichristlichen System verheddert. Die Variante gibt's. Oder aber, man hat zu wenig Geist, also der Geist Gottes wirkt nicht richtig. Oder man hat zu wenig Glauben oder sonst irgendetwas. Verstehen wir? Das ist nicht nur ein Blick auf Corona. Das sehen wir im Blick auf so manche Fragen. Und deswegen, glaube ich, ist es von ganz grundlegender Bedeutung, mal zu schauen, was uns die Schrift hier sagt, wo der Kern der Wahrheit liegt, denn es ist ja nicht alles relativ. Wo tatsächlich der Kern der Wahrheit liegt und wie man das erkennen kann. Und vor allen Dingen, und das ist auch ein Schwerpunkt dieser Verse hier in Matthäus 7, ist übrigens ja aus der berühmten Bergpredigt, die Bergpredigt, viele reden über die Bergpredigt und genauso viele wissen gar nicht so richtig, was da eigentlich drin steht. Also das steht in der Bergpredigt. Wie gehen wir sozusagen an dieser Stelle miteinander um? Ganz entscheidende Frage. Ganz entscheidende Frage. Schauen wir mal rein. Zunächst mal stellt sich die Frage, wenn wir das lesen, was ist hier eigentlich mit Richten gemeint? Ganz grundsätzlich geht es hier nicht um Beurteilen von Wahrheit. Das ist hochinteressant, viele lesen das so, das stimmt aber nicht. Ich glaube, dass das ein großes Missverständnis ist, das so zu lesen. In Vers 2 heißt es nämlich, und da sieht man schön den Zusammenhang, denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Jetzt lohnt sich mal ein Blick in die Geschichte. Und tatsächlich war es so, dass zur Zeit Jesu die geistliche Elite, sprich die Pharisäer und Schriftgelehrten, Recht gesprochen haben. Es geht hier also um Rechtsprechung. Es geht hier nicht einfach um Beurteilung dessen, was jetzt im Allgemeinen hier mal richtig oder nicht so richtig oder gar falsch ist. Es geht um Rechtsprechung. Bei der Verurteilung hier geht es nicht, dass ich den anderen irgendwie verurteile, in dem Sinn, dass ich sage, ah ja, komm, du bist ja sowieso nicht. Und dann sagt man, ah, du sollst ja nicht verurteilen. Nee. So verstehen wir das oft. So ist das hier aber, soweit ich das erkennen kann, gar nicht gemeint. Die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu haben tatsächlich Urteile gefällt, Strafen verhängt. Das sehen wir im Neuen Testament sehr deutlich. Sie wollten, und sie haben es am Ende ja auch durchbekommen, gut, durch Gottes Zulassung natürlich, wir wissen das, dass Christus gekreuzigt wurde. Das war nicht auf Veranlassung der Römer. Die Römer haben das dann umgesetzt. Ich glaube auch, dass das so praktisch diese Zulassung in Gottes Plan ist, in Gottes Erlösungsplan. Aber rein menschlich gesehen ging das von den Pharisäern und Schriftgelehrten aus. Sie suchten, ihn zu töten. Und interessant ist, dass sie diese Möglichkeit tatsächlich hatten. Fast. Sagen wir es mal so, nicht ganz. Denn ein Todesurteil hat sich der römische Staat vorbehalten. Also, kurz zurück in die Geschichte, römisches Reich, Imperium Romanum, für die Asterix-Freunde unter uns. Spor. Auf jeden Fall haben die Römer, wenn die jetzt sozusagen ein neues Land eingenommen haben, der dortigen Bevölkerung und der dortigen Oberschicht, dort waren ja Oberschichten, das waren ja überall Eliten, in Ägypten auch, in Kleopatra und so, waren ja überall Eliten und die hatten ja im Grunde genommen eigene Rechtssysteme und eigene Rechtsauffassungen. Das haben die Römer weitestgehend respektiert. Das ist interessant. Das heißt, auch in Israel, im jüdischen Lande, wir kommen von Weihnachten her, wir erinnern uns, haben die Römer tatsächlich die Gerichtsbarkeit in kleineren Dingen tatsächlich den Pharisäern und Schriftgelehrten überlassen. Das ist so. Auch auspeitschen. Interessant ist, dass es trotzdem immer wieder Todesurteile gab. Das zeigt uns, dass die Römer das im Prinzip nicht geduldet haben und sich vorbehalten haben. De facto aber haben sie gelegentlich ein Auge zugedrückt, wenn es in ihre Interessenslage passte. Das war die Situation. Das sehen wir zum Beispiel bei Stephanus. Nicht, wer war vorne drin, Stephanus zu steinigen? Ja, Saulus, der spätere Paulus. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich bin der Geringste unter allen Brüdern. Das war normal. Das heißt, diejenigen, die tatsächlich geistlich vorne dran waren, hatten ein Richtrecht. Ist interessant. Und darauf spricht dieses Wort an. eben auf dieses Richtrecht. Nämlich, jetzt kommt ja eine neue Bewegung. So, und dann kommen natürlich diese Worte. Und Jesus sagt von vornherein, ihr habt nicht das Recht zu richten. Ich will es mal so sagen, das hat die Christenheit und die christliche Kirche eigentlich nicht immer zu 100% beherzigt. Wenn wir mal ins Mittelalter zurückgehen, dann war die Lage anders. Tatsächlich ist es so, dass mit der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert, wir erinnern uns, nicht wahr, im Jahre 312 hat Konstantin in der berühmten Schlacht an der Milvischen Brücke in Rom, nicht die, wenn ihr mal in Rom seid, Milvische Brücke, unbedingt besuchen, Konstantin gesiegt über das römische Heer, und er dann praktisch Cäsar wurde, Pontifex Maximus gewissermaßen, hat er sofort alle Christenverfolgungen gestoppt und unter seinen Söhnen, übrigens nicht unter Konstantin, das denken auch viele, das ist auch ein grobes, sagen wir mal, eine grobe Einordnung. Das Christentum zur Staatsreligion hat nicht Konstantin, sondern erst seine Söhne, Constantius und Gratianus. Nur mal so als kleinen Hinweis, dass man so ein bisschen auch auf die Details achtet. So, in dem Moment hatte die Kirche wieder Richtrecht. Sie hat Urteile gesprochen. Die Verbindung, und das ist das, was das Mittelalter kennzeichnet, diese ganz enge Koalition von Kirche und Staat, ja, dass sozusagen der römische Staat sich verstanden hat als christlicher Staat. Das heißt, es wurde im christlichen Sinne oder unter christlichem Vorzeichen Recht gesprochen und auch Todesurteile gefällt. Das ist interessant. Und selbst die Reformation hat das nicht aufgehoben. Zunächst schon. Aber als die Reformation politisch wurde und hier auch sozusagen die Koalition eingegangen ist mit den Fürsten, wurde das Ganze wieder recht zu einer rechtlichen Angelegenheit, zu einer politischen Angelegenheit, und Kirche hat wieder Urteile gesprochen. Denken wir, wenn man in Südfrankreich war, an die Katharer. Von denen kommt übrigens auch der Begriff Ketzer, ist abgeleitet von den Katharern. Gut, jetzt kann man inhaltlich schon sagen, also die waren ja schon ein bisschen speziell unterwegs, die Katharer. Also die Lehre war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, super. In vielem schon, aber das war wirklich so eine Bewegung, so eine Reformbewegung. Und der christliche König hat gesagt, geht gar nicht. Dass sie irgendwas anderes ist als die römisch-katholische Kirche, also der Glaube des Königs, geht gar nicht. Später dann die Hugenotten, genau das Gleiche. Bartholomäusnacht, abgeschlachtet. Zu zigtausenden wurden Leute abgeschlachtet im Namen der Kirche. Die Kirche hat auch viel Gutes gemacht, aber das halt eben auch. Das heißt, Kirche und christliche Kirche, christliche Gemeinde hat tatsächlich Recht ausgeübt. Recht. Bis hin zu Todesurteilen. Denken wir auch an die Täuferverfolgung. Das war in der Reformation, das war Zwingli, das war Zürich. Das war nicht Rom. Rom hat sich später eingeklinkt und hat da natürlich auch fröhlich mitgemacht. Also, darum geht es eigentlich, um diese Geschichte, ein richterliches Strafmaß festlegen. Dieses Messen, mit welchem Maß ihr messt, ja, dieses Messen bedeutet im Grunde genommen das Feststellen eines Strafmaßes. Um dieses Messen geht es. Welche Sanktion kriegt der jetzt? Das kann unter uns natürlich unterschiedliche Formen annehmen. Also wir haben ja andere Möglichkeiten, manchmal auch so ein bisschen so der psychologischen Bestrafung in der Gemeinde, oder nicht? Also es ist nicht spezifisch Gemeinde oder so, aber in der Versuchung, weil wir Menschen sind, stehen wir halt auch in dieser Versuchung. Nun, der Staat verbietet uns das, zu Recht, finde ich gut. In der Tat. Ich weiß nicht, was passieren würde in Gemeinden, wenn das anders wäre. Also die Trennung von Kirche und Staat ist eine gute Sache. Eine gute Sache. Gehen wir mal weiter. Wogegen richtet sich hier die Rede Jesu. Was prangert er eigentlich an? Also, Gemeinde hat kein Recht zu strafen. Also wenn jetzt hier in der Gemeinde, sagen wir mal, jemand klauen würde, weiß nicht, ob hier schon mal jemand geklaut hat, dann wäre es ganz gut, Buße zu tun, weil der Herr hat es gesehen. Würde man sagen, ja Moment mal, was laberst du jetzt da? Also wir hatten das bei uns in der Gemeinde tatsächlich mal. Da haben mich dann die Leute angerufen, du hör mal, mein Portemonnaie war weg. Sodass wir dann von vorne sagen mussten, lasst eure Geldbörsen zu Hause. Kein Witz, also ich habe keine Ahnung, wer das war. Man hat natürlich dann so seine Verdachtsmomente, ist ja menschlich. Also wir wissen bis heute nicht genau, wer es ist. Aber seitdem bestimmte Personen weg waren, hat er das dann irgendwann aufgehört. War schon komisch. So, jetzt wäre es natürlich eine Möglichkeit gewesen, dass die Ältesten der Gemeinde, also dass wir praktisch als Leitung hergehen und versuchen, das jetzt in einer Art Ermittlungsverfahren erstmal herausfinden, wer das ist und anschließend die bestrafen. Sagen, so, du kommst jetzt erstmal für 2 Wochen in den Keller. Und zwar in Gemeindekeller. Verstehen wir, das ist die Ebene, ja, das ist die Ebene, wenn ich bei manchen höre, auch im Blick auf die Corona-Regelungen, hat die Gemeinde sozusagen ein eigenes Recht. Also insofern ist das gar nicht. Da gefallen uns bestimmte Dinge und man sagt, nein, was sozusagen in der Gemeinde geschieht, der eine sieht so, der andere sieht so, hat uns sozusagen der Staat im Blick auf das Recht, wir reden über das Recht, nichts zu sagen. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist falsch. Was wäre denn, wenn unter uns in der Gemeinde ein Mord geschehen würde? Es gibt es ja manchmal, dann ist man so in Rage und so. Ne? Also jetzt nicht so in Rage, aber sagen wir mal in gewisser Rage. Und einer zückt ein Messer und dann geht's los. Gut, dann würde der Staat sagen, wahrscheinlich, so jetzt trommelt mal die Ältesten zusammen, die sollen jetzt mal so ein richterliches Gremium bilden und sollen ein Strafmaß festlegen. Oder? Nein, würde er nicht und ist auch nicht unsere Aufgabe. Das heißt, auch christliche Gemeinde hat kein eigenes Recht jenseits der allgemeingültigen Gesetzgebung. Darüber haben wir gestern auch nachgedacht, wo dann die Grenzen sind, nicht? Das muss man dann schauen, wie weit das geht. Also es gibt auch keinen grenzenlosen Gehorsam dem Staat gegenüber, das ist auch klar. Aber wie gesagt, da könnt ihr dann die Freunde mal fragen, was wir da miteinander gestern erarbeitet haben. Darauf möchte ich jetzt nicht mehr im Detail eingehen. Es geht nur darum, Gemeinde hat keine Eigenrechtlichkeit oder Eigengesetzlichkeit. Und diejenigen, die das sagen und behaupten, liegen falsch. Also da kann man schon von richtig und falsch an dieser Stelle sprechen. Das Recht zu strafen, das Recht ein Urteil, ein Strafmaß festzulegen, steht einzig und allein der Obrigkeit zu. Das ist Römer 13 im Übrigen. Der Staat hat die Aufgabe, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen und auf diese Weise die öffentliche Ordnung, das gesellschaftliche Miteinander aufrecht zu erhalten. Dabei ist uns übrigens nicht gesagt, was für eine Staatsstruktur das ist. Ob das Demokratie ist, ob das sozusagen Diktatur ist oder ob das autokratisch ist, das ist hier gar nicht näher definiert. Also der römische Staat, auch das haben wir gestern uns mal ein wenig vor Augen geführt, auch der römische Staat war auch nicht immer so diese Leute wie Caligula und Nero und so, nicht so demokratisch unterwegs. Das letzte Urteil, und jetzt kommen wir in diese geistliche Dimension hinein, das letzte Urteil, das heißt das Gericht über das Leben eines anderen Menschen steht am Ende des Tages Gott allein zu. Also, wir kennen ja manchmal so Menschen, da weiß man nicht, sind die jetzt weg, was ist da los und so. Ne? Na, da ist jetzt nichts mehr zu machen. Freunde, ich bin froh, dass wir nicht darüber urteilen müssen, ob ein Mensch am Ende des Tages verloren ist oder nicht. Ich hatte mal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, also das war so die schwerste Beerdigung, die ich in meinem Leben hatte. Ich habe ja als Pastor in meiner Zeit als hauptamtlicher Pastor natürlich auch diese Dienste gemacht und war zu der Zeit auch Leiter der Georg-Müller-Schulen in Schwenningen. Wir haben christliche Schulen gegründet und ich war dann der Vorsitzende als Pastor und die Leute wussten es natürlich. Und dann kriegte ich am Morgen den Anruf, da hat sich eine Schülerin von der Georg-Müller-Schule einen Tag vor ihrem 14. Geburtstag in ihrem Zimmer erhängt. Also du kriegst dann morgens diesen Anruf, das ist ja schon der Hammer. Also ein bisschen erstmal, also mir geht das jedenfalls in solchen Momenten so. Und 3 Stunden später ruft die Familie an, können Sie Beerdigung machen? Ich habe gesagt, ja, mache ich. Also das war eine Beerdigung, also die war wirklich, unsere jungen Leute würden sagen, krass. Da waren Notfallsanitäter in der Kapelle drin, Notfallsanitäter, die waren von vornherein gekommen. Keine Ahnung, die haben sich vielleicht gedacht, dass da irgendwie was schief gehen könnte. Jedenfalls sind die gekommen. Und das war auch gut so, dass die da waren. Da sind tatsächlich Leute umgekippt und wurden dann von den Notfallsanitätern versorgt. Während der Trauerfeier in der Kapelle. Der Sarg stand da und so und dann die Leute geheult, wie verrückt. Das ist ja klar. Und dann die Frage, was predigst du dann? Ist dieser Mensch verloren oder nicht? Das ist eine spannende Frage, ne? So theologisch herausfordernd. Wie tief kann ein Mensch fallen? Gibt doch dieses schöne Lied von Manfred Siebald. Es gibt, wenn Menschen, und die waren natürlich auch psychisch krank, das muss man ja alles sehen, all diese Dinge. Aber so eine Situation, da kann ich doch nicht hergehen, jetzt bei der Beerdigung, auch als Pastor, und sagen, nicht wahr, soll es wohl tatsächlich mal gegeben haben, hat jemand wohl am Sarg geklopft, ne? Und ich sehe dich schon in der Hölle schmoren. Geht nicht. Das steht uns nicht zu. Ein letztes Urteil darüber, wo der Mensch die Ewigkeit verbringt, steht uns nicht zu. Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium zu verkündigen, weil das ewige Leben durch Jesus kommt. Aber wir wissen doch nicht, was im Herzen eines Menschen ganz tief drin irgendwie noch in der letzten Stunde seines Lebens passiert. Das wissen wir doch gar nicht. Ist auch ganz gut so. Gehen wir mal weiter. So, bedeutet das jetzt nun, dass uns Fehlverhalten und Sünden anderer egal sind? Also, dass derjenige oder diejenige bei uns in der Gemeinde geklaut hat, war natürlich nicht egal. Das war uns überhaupt nicht egal, das fanden wir überhaupt gar nicht gut. Und auch, sagen wir mal, wenn jetzt jemand hergeht und fängt an, in der Gemeinde irgendwelche Dinge zu verbreiten, die Unruhe machen und so, dann finden wir das auch nicht gut und das muss man auch nicht gut finden. Also, meine Sprache verrät mich etwas. Ich komme ja aus dem Rheinland, aus der Kölner Gegend und also ich muss sagen, unsere wundervollen Süddeutschen, unsere wundervollen Schwaben, die sind in der Sprache teilweise etwas lieber als wir. Also der Rheinländer ist manchmal, ich will es mal so sagen, in seinem Vokabular etwas drastisch. Wobei manche schwäbischen Freunde von mir das von der schwäbischen Sprache auch so sagen würden. Aber ich glaube, die kennen die Rheinländer nicht. Bei uns gibt es einen Begriff für jemanden, der jetzt nicht immer so nett ist, Stinkstiefel. Ich weiß nicht, der ist ein Stinkstiefel. Und das kann ja sein, dass in der Gemeinde wirklich so ein Stinkstiefel ist, der nur herumstinkert, der immer nur Ärger macht. So ein richtiger Stinkstiefel. Also ich habe solche Leute bedauerlicherweise kennenlernen müssen, die richtige Stinkstiefel sind. Meistens haben die ja irgendwelche Probleme mit sich selbst und kommen irgendwie innerlich mit sich selbst irgendwie nicht klar. Aber das lassen dann wirklich raushängen und stinkstiefeln dann da rum in der Gemeinde. Und nicht nur in der Gemeinde, auch in der Sparkasse. Wenn die denn in der Sparkasse am Schalter stehen und die Oma kommt nicht richtig mit dem Geld rausholen, jetzt Oma, mach mal. Das ist stinkstiefelig. Also, geistliches Prüfen ist tatsächlich notwendig. Auch Sünde soll und darf selbstverständlich beim Namen genannt werden. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, für Sünde zu bestrafen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Definitiv nicht. Gehen wir mal weiter. Ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle ist nämlich die Frage, und jetzt sind wir bei diesem ganz springenden Punkt, bei diesem neuralgischen Punkt, ja, was ist jetzt denn eigentlich Wahrheit? Was ist Sünde, was ist falsch, was ist richtig und so? Und vor allen Dingen, woran kann man das erkennen? Ich glaube, es gibt, und so verstehe ich das, in der Bibel Anhaltspunkte, dass man Dinge mit einer gewissen Zielsicherheit erkennen und einordnen kann. Und dazu möchte ich mal das vorstellen hier. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Sünde und unterschiedlicher Erkenntnis. Manchmal auch hat das zu tun mit Reife, mit einem geistlichen Reifeprozess. Das ist ganz merkwürdig. Also die Sünde ganz klar, falsche Lehre, Irrlehre. Aber dann gibt es die Erkenntnisfragen. Stichwort Rauchen. Also Rauchen. Nicht wahr? Das ist ja so mit dem... Also für manche Christen kommt das Rauchen so knapp unter der Sünde gegen den Heiligen Geist. So ein Zentimeter darunter. Die würden niemals zustimmen, wenn man sagt, ah, wir wollen ja einladend sein für die Menschen, vor die Tür einen Aschenbecher zu stellen. Also so ein Ständer mit so einem Aschenbecher oder so. Was sollen denn die Nachbarn denken und so? Ganz ehrlich, den Nachbarn ist das völlig wurscht. Das juckt die nicht die Bohne. Die würden höchstens denken, ja endlich stellen sie mal einen Aschenbecher dahinter, die kippen nicht die ganze Zeit auf dem Bürgersteig rumliegen. In Norddeutschland ist das überhaupt kein Thema. Alkohol ist genau umgekehrt. Also ich kenne gläubige badische Winzer. Darf ich das hier so sagen? Also ich habe als junger Student, habe ich sogar mal mitgeholfen, also unsere wundervollen badischen Freunde sagen Herbsten. Ich weiß nicht, wie man hier sagt, jedenfalls Herbsten. Ich war dann im Weinberg Herbsten. So, und dann waren wir hinterher und dann waren die da alle und so und ich dann auch und dann gab es so eine riesen Platte mit belegten Broten und so hinterher, das war super. Und dann ist einer in den Keller und kam dann wieder hoch. Und das war super. Das war wirklich prima. Er kam dann tatsächlich hoch, aber natürlich nicht mehr mit der leeren Karaffe, sondern dann gab es lecker Viertel. War so lecker. Richtig lecker. In Norddeutschland. Ich sag's euch, meine erste Stelle in Stade. Wobei, mittlerweile, die sind auch nicht von schlechten Eltern, die Norddeutschen. Die Rheinländer schon zweimal nicht. Hellau, kennen wir vielleicht. Aber unter Christen, Alkohol, ich sag's euch, geht gar nicht. Also da gibt's Leute, die sagen, oh, boah, das ist wirklich Sünde par excellence. Gut, Alkoholismus ist ja auch wirklich ein Problem oftmals und kann zum großen Problem werden. Also der Missbrauch ist ja auch ein Problem, muss man ja ganz klar sagen. Und Rauchen schädigt natürlich auch die Gesundheit, das wissen die Raucher aber auch. Aber das sind eben so diese Dinge. Freunde, ich kenne Menschen, deren erstes Problem ist nicht das. Da müssen erstmal andere Probleme gelöst, die so tief unten sind. Deren Leben erstmal irgendwie, sagen wir mal, in Ordnung kommen muss. Und wenn du dann sagst, okay, dann ist er zum Kreuz vorgegangen bei Pazani oder so. Ja, so, jetzt bist du zum Kreuz vorgegangen, so, jetzt muss aber die Zigarette weg. Und direkt so, zack. Ja. Ja gut, ist ja auch nicht schlecht. Aber Freunde, man sollte die Dinge nicht höher hängen, als sie sind. Natürlich ist das ungesund oder so. Aber verstehen wir, wenn wir das sozusagen eins und dann natürlich noch Tempel des Heiligen Geistes, stimmt ja alles. Aber sagen wir mal, das jetzt hier mit einer ultimativen Wahrheitsfrage zu verbinden und dann vielleicht noch ein gewisses inneres Urteil zu fällen, ist dann schon eher schwierig. Erkenntnisfrage wäre zum Beispiel auch, also jetzt wäre mal so diese praktische Frage bei bestimmten Dingen, die immer wieder auch für Diskussionen sorgen, verstehe ich auch, eine Erkenntnisfrage wäre zum Beispiel Taufe. Nicht, man sagt ja, wenn man Ruhe haben will vor den Theologen, dann guckt man, dass man die alle irgendwie in einen Raum kriegt und dann wirft man bestimmte Begriffe da rein. Dann hat man stundenlang Ruhe. Und einer von diesen Begriffen ist zum Beispiel Taufe. Dann weißt du, die nächsten Stunden passiert da nichts mehr. Also, was ist jetzt mit der Taufe? Freunde, ich bin ja sehr viel unterwegs. Und ich werde sogar jedes Jahr zu Bibelvorträgen eingeladen nach Mecklenburg-Vorpommern in eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde. Jedes Jahr. Keine Ahnung, wie viele Jahre das schon läuft. Etliche Jahre schon. Jedes Jahr. Das war so ein erweckliches Zentrum, aber eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde. Die wissen ganz genau, dass ich Baptist bin. Das wissen die ganz genau. Ich sage, ich bin Baptist. Ja, macht nichts. Was für eine evangelisch-lutherische Kirche schon ein Ding ist, zu sagen, ist okay. Aber verstehen wir, das sind Menschen, die wirklich Jesus lieben. Die stemmen sich gegen die liberale Theologie in ihrer Kirche und werden dafür auch angefeindet. Die evangelisieren, die wollen sich an Gottes Wort halten, machen Bibeltage, Evangelisation, machen alles. Da, richtig so ein erwecklicher Aufbruch ist da, mitten in der ultimativen Pampa von Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ich den Namen sage, hat nie irgendeiner gehört. Slate. Klingt wie Flake. Irgendwo da bei den Wikingern. Da. Verstehen wir? Wenn ich jetzt hergehe und sage, nee, also ihr, und das hat es ja in der Kirchengeschichte auch gegeben, also ihr jetzt mit eurer Säuglingstaufe, ja, also ihr seid ja wirklich die absoluten Irrlehrer, zu euch komme ich nicht. Also bevor jetzt, hier müssen wir uns erstmal verständigen, ja, dass ihr hier erstmal umkehrt und so, weil wir Baptisten liegen hier richtig. Wobei ich glaube, und das sage ich mit großer Selbstkritik, die Baptistenkirche liegt da auch nicht immer so adäquat. Denn wenn ich die Gemeindemitgliedschaft, ganz ehrlich, wenn ich die Gemeindemitgliedschaft festmache an der Tauferkenntnis, dann bedeutet das, dass zum Beispiel Leute wie Ulrich Pazani in unserer Gemeinde kein Mitglied sein können. Das ist absurd. Das ist absurd. Also von daher finde ich den Mühlhammer Weg, den finde ich sehr gut. Und weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber ich vermute mal, so ähnlich wie in der FEG. Also diesen Weg haben wir eingeschrieben. Weiß nicht, ob es eine Baptistengemeinde gibt, die das auch so handhabt. Wir handhaben das genau so. Also bei uns kann man tatsächlich in einer Baptistengemeinde Mitglied werden, ohne die klassisch-baptistische Tauferkenntnis. Eigentlich ist das ein Hammer. Und für manche so traditionell baptistisch, das ist ein Skandal und so. Nicht? Und wieso? Es geht uns doch nicht um Baptist, es geht uns um die Bibel. Wer wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, der gehört zu Jesus, der gehört zum Leib Christi. Die Taufe ist doch nur ein äußeres Zeichen. Was ist denn mit dem Schächer am Kreuz? Was ist mit dem 80-Jährigen, der auf dem Sterbebett noch zum Glauben gekommen ist? Also
ich glaube, wir haben da manchmal durch die Hintertür die Taufe wieder zu einer Art Sakrament gemacht, das doch irgendwie, ja nicht ganz, aber in gewisser Weise schon irgendwie heilsnotwendig ist. Freunde, ist es nicht. Jedenfalls kann ich das in der Bibel so nicht erkennen. Also, deswegen unterscheiden, ja, zwischen Sünde, ganz klar, falsche Lehre, Irrlehre und Erkenntnisfrage. Und das sehen wir jetzt bei Corona auch. Hier geht es nicht um Wahrheit im absoluten Sinne, sondern vieles ist eine Frage der Einordnung, der Einschätzung, der Beurteilung, auch wie wir geistlich mit Dingen umgehen. Es sind Erkenntnisfragen. Es ist niemals die Frage der absoluten Wahrheit. Nie. Die absolute Wahrheit ist, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Das ist axiomatisch. Axiomatisch heißt, es ist unverrückbar. Dass Christus gekommen ist, sein Leben gegeben hat zu unserer Erlösung, wird in der liberalen Theologie auch in Frage gestellt. Da würde ich sagen, das ist Irrlehre. Wer diese Grundfesten des Glaubens definitiv, was eindeutig gegen die Schrift, gegen das, was geschrieben steht, eindeutig das hier sozusagen versucht, außer Kraft zu setzen, das sind nur Märchen oder irgendwas, da würde ich sagen, Freund, falsch. Da würde ich das dann schon sagen. Aber doch nicht die Frage, ob man Maske trägt oder nicht. Warum? Weil es steht kein einziger Vers in der Bibel, du sollst keine Maske tragen. Steht keiner. Das heißt, wir müssen sozusagen bei manchen Fragen schauen. Und da gibt es dann schon, wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, schauen wir doch mal 5. Mose 13 und so, Quarantäneregeln, Abstandsregeln bei Aussatz. Ganz interessant. Der musste sogar, das müssen wir jetzt bei Corona nicht, also der musste sogar vor sich her sprechen, Tame, das heißt unrein. Das ist wie wenn jetzt der Staat sagen würde, zu uns, das macht er ja nicht, das würde er wahrscheinlich auch irgendwie nicht durchbekommen, dass jetzt jeder, der sich infiziert hat, vor sich her sagen muss, Corona. Aber so war das in Israel. Das hat Gott so verfügt, aus gutem Grund. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum im Mittelalter die Juden nicht so stark betroffen waren von der Pest und Pestepidemien. Da hat man gesagt, die sind mit dem Teufel im Bunde. Sind sie nicht. Ja, im Grunde genommen reichen die Beispiele ja auch schon, um deutlich zu machen, worum es geht. In Römer 14, 1 bis 4 heißt es, den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Ganz wichtig. Das sind Meinungen. Und wir als Gemeinde sollten darüber nicht streiten. Sich austauschen. Das haben wir gestern ganz prima gemacht. Wirklich vorbildlich. Ganz toll fand ich das. Ihr könnt in gewisser Weise, also jetzt nicht im Hochmut sind, aber ihr könnt wirklich stolz sein auf eure Leitung. Auf eure Gemeinde, wirklich. Also ganz toll. Streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, der dürfte alles essen. Das war damals mit dem Mark, nicht? Menschenskinder, das ist den Götzen geopfert. Boah, das kannst du doch nicht essen, da fängst du den Dämon. Nein, fängt man nicht. Der Schwache aber isst kein Fleisch. Muss jeder selber entscheiden, was er an dieser Stelle macht. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Kann man auch mit dem Essen ersetzen, mit Impfen. Ja? Verstehen wir? Das ist die Ebene, auf der sich das Ganze bewegt. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Hier ist dann tatsächlich das Beurteilen gemeint. Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Jeder steht hier selbst vor Gott. Das bedeutet nicht, dass jeder machen kann, was er will. Aber verstehen wir diese Fragen? Zu unterscheiden, was ist jetzt hier ultimativ und was ist eine Meinung, die so oder so sein kann? Es geht also um die Haltung. Wir sind sündig. Wer wirft den ersten Stein? Ja, der ohne Sünde ist natürlich. Wer hat geworfen? Keiner hat geworfen. Also, wir sind keine Richter. Der Balken, das ist die größere Schuld als die des kritisierten Bruders. Splitter. Splitter, das ist beim Bruder. Es liegt ganz tief im Wesen der Sünde, andere herabzusetzen. Ich glaube, das ist menschlich. Wir setzen gerne andere herab, weil wir selber gut rauskommen wollen. Boah, ich habe jetzt hier die Wahrheit. Balken und Splitter sind übrigens aus demselben Holz geschnitzt. Es geht um diese heuchlerische Doppelmoral. Das ist ja auch so ein Ding. Der Heuchler ist jemand, der eine andere Person verurteilt, während er selbst das gleiche Verhalten praktiziert. Das ist noch schlimmer. Das sind diese Geschichten. Darum bist du unentschuldbar, weil du auch bist, Mensch, wenn du richtest, denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selber, da du, der Richtende, dasselbe tust. Die Bibel schon. Hammerpsychologie in der Bibel, im Neuen Testament. Also, gegen die Heuchelei, sich für geistlicher zu halten. Wichtig ist, wir leben alle aus der Gnade Gottes und jeder steht da vor Gott. Und es ist keine Sünde, Maske zu tragen. Es ist keine Sünde, Abstand zu halten. Definitiv nicht. Es ist eine Schutzmaßnahme. Wir sagen, es ist jetzt übertrieben oder so. Ja, diese Meinung kann man natürlich haben. Selbstverständlich kann man das. Das ist auch gut, die zu haben. Dass man da unterschiedliche Dinge auch miteinander diskutiert, finde ich gut und finde ich wichtig und hat sein Recht. Aber nicht, ich habe die Wahrheiten diesbezüglich und du gar nicht. Geht gar nicht. Also, jetzt kommen wir tatsächlich zur Zielgeraden. Richtgeist bedeutet Unbesonnenheit. Warum? Weil man urteilt, bevor man die Zusammenhänge genau kennt. Man wird einfach so, wuff, Hammer, ich weiß es. Schon manchmal etwas merkwürdig. Nicht, also die sachlichen Zusammenhänge sind nicht immer ganz so unkompliziert und einfach, wie sie vielleicht im ersten Moment erscheinen. Ungerecht oder Ungerechtigkeit, weil man die Motive des anderen gar nicht kennen kann, ohne mit ihm in brüderlicher Liebe gesprochen zu haben. Halte ich für ganz wichtig. Hochmut, weil der so Richtende sich über den Bruder stellt. Und schlussendlich Heuchelei, weil man Liebe und Eifer für den Herrn als Deckmantel für das eigene Ansehen nimmt. Unbarmherzigkeit, weil offenbare Schwächen nur zu leicht als Böses ausgelegt werden. Ja, das war's. Gottes Wort für diesen Abend. Ich fand es so schön, als du heute, dass ich nicht an diesem Morgen singen wir jetzt mal das Lied. Ist mir auch schon so gegangen, weil normalerweise hat man so ein Morgenfeeling. Aber jetzt ist der Abend, es wird dunkel. Und ich wünsche Ihnen und euch von ganzem Herzen gottesreichen Segen. Viel Weisheit in all diesen Dingen, in diesen schwierigen Dingen. Bleibt bei Jesus, fokussiert auf Jesus. Es lohnt sich nicht, über Meinungen sich zu zerstreiten. Es lohnt sich nicht. Bei Jesus zu bleiben, lohnt sich. Amen.